Und wir kommen zum Symposium »Wer wollen wir sein?« Margarita Matt ist eine ausgesprochen vielseitige Frau. Sie hat Mathematik und Musik studiert, eine Ausbildung in Gesang gemacht, sich anschließend im Sport- und Kulturmanagement betätigt und als Sozialarbeiterin diplomiert. Derzeit leitet sie in Bregenz das Haus Said, eine Unterkunft für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge. Über den Alltag in diesem Haus sprach sie auf dem Symposium »Wer wollen wir sein? Flucht, Perspektiven und Utopien« im Vorarlberg-Museum. Das Gespräch mit Margarita Matt führte Manfred Welte, im Museum zuständig für Veranstaltungen und Kommunikation.
Jetzt rückblickend, wir haben jetzt 15 Monate, kann ich sagen, es funktioniert großartig. Dank eben dieser breiten Beteiligung der Bevölkerung.
Es sind vielfach Frauen, die dann auch die Nachtdienste machen, und zwar alleine. Gibt es da keine Angst, alleine mit 37 jungen Männern im Haus zu sein?
Das war von mir am Anfang sehr, sehr skeptisch betrachtet, und ich habe durchgesetzt, dass wir Nachtdienste zu zweit machen werden, weil ich da nicht dahinter stehen konnte, eine junge Frau, eine junge Mitarbeiterin hier alleine zu lassen. Aber wir haben dann nach 2 Monaten bereits gesagt, es ist überhaupt kein Thema, weil die Atmosphäre sehr, sehr gut ist. Also bei uns steht Höflichkeit, Respekt, Wertschätzung gegenseitig, also wir zu den Jungs und die Jungs zu uns, an der Tagesordnung. Und darauf führe ich auch diese gute Atmosphäre zurück. Das heißt, das Team hat dann selber gesagt, nein, ich mag alleine im Nachtdienst sein, weil dann muss der Jugendliche zu mir kommen, er muss mich fragen, und so komme ich in Austausch.
Es sind, wie erwähnt, 37 Jugendliche in diesem Haus Said. Said heißt der Glückliche, das ist zugleich auch ein Titel, den man sich selbst gegeben hat, der zugleich auch die Programmatik vorgeben soll. Also das Team möchte den Menschen zumindest ab und dann einmal glückliche Momente in ihrem Leben bescheren. Sie müssen sich vorstellen, die meisten kommen, also vor allem anfangs, kommen aus Afghanistan. Sie haben ihr ganzes Leben lang nur Krieg gesehen. In jüngster Zeit sind mehr und mehr Syrer hinzugekommen. Wie sieht es um die psychische Situation der Flüchtlinge aus?
Ja, da kann man sich sicher vorstellen, das ist ein Auf und ein Ab. Wir versuchen hier natürlich einfach positiver Partner zu sein und ganz viele Dinge zu ermöglichen wie Musik, Kunst, Kultur. Das war mir vom Anfang an schon ganz klar, dass wir diese Dinge reinholen müssen, damit sich die Jugendlichen hier neu finden und identifizieren können. Natürlich sind dann diese Themen, die sie auf der Flucht erlebt haben, die sie in ihrem Heimatland erlebt haben, immer wieder präsent und werden besprochen. Meistens mit uns, weil natürlich Kosten an psychotherapeutischen Maßnahmen großteils gar nicht finanziert werden.
Gäbe es überhaupt ausreichend Psychotherapeuten, die dann natürlich auch der Sprache mächtig sind?
Ich glaube, es gäbe genügend Psychotherapeuten. Allerdings müssten die auch wieder, denke ich, für sich neue Modelle entwerfen. Und vor allem, wie du sagst, es fehlt dann vielleicht an den professionellen Dolmetschern. Hier braucht es natürlich eine sehr sensible Begleitung mit speziellen Dolmetschern.
Kommt es hin und wieder vor, dass Betreuer bemerken, da ist jetzt ein Kind, ein Jugendlicher bei uns im Haus, er hängt auf Deutsch gesagt einfach nur rum, ist apathisch. Sein ganzes Verhalten lässt darauf schließen, dass er depressiv ist, dass er traumatisiert ist. Wie geht man mit diesen Situationen um? Zumal das ja auch sehr belastend für einen selber ist, stelle ich mir vor.
Also das haben wir immer wieder, dass Jugendliche wirklich wie in eine Depression rutschen, in ein Loch sozusagen. Wir versuchen da natürlich einfach nach wie vor der stabile, positive Partner zu sein, zu signalisieren, es ist okay, wenn du jetzt da in dieser Lebenssituation steckst. Fürs Team natürlich sehr schwierig. Wir haben Teamsupervisionen, aber auch Einzelsupervisionen. Das muss natürlich bearbeitet werden, weil wir ja auch diese Traumatisierungen der Jugendlichen, auch wir einen Teil dieser Schicksale mit aufnehmen. Und wir versuchen natürlich dann mit dem Jugendlichen kleine Schritte zu setzen, wie kannst du aus dem Loch wieder rauskommen oder woran liegt es? Meistens liegt es daran, dass irgendetwas im Heimatland passiert ist, dass Vater gestorben, Mutter gestorben, Krankheit, und sie fühlen sich ohnmächtig.
Das heißt, sie haben sehr wohl Kontakte zu ihren Eltern, allerdings halt leben sie in anderen Ländern.
Genau, also WLAN ist ganz, ganz wichtig. Wir haben im Haus WLAN, allerdings Handy müssen Sie sich selber finanzieren. Da gibt es auch keine Verträge oder die Caritas, wie man so oft meint, finanziert auch keine Handys. Das müssen Sie selbst von Ihrem kleinen Taschengeld, das übrigens 52,50 Euro im Monat ist, finanzieren. Aber WLAN bedeutet, online zu sein. Und online zu sein bedeutet auch, am Leben zu sein und mit der Familie kommunizieren zu können.
Unsere Gesellschaft ist sehr strukturiert. Es gibt Bus- und Zugfahrpläne. Und wer jemals eine Firma machen möchte und all die Formulare ausgefüllt hat, weiß auch ein Lied zu singen. Wie geht es den Jugendlichen, sich in diese Gesellschaft einzugliedern, sich hier zurechtzufinden?
Ja, das mit der Zeit, das ist so ein riesengroßes Thema. Pünktlichkeit, wir versuchen es jetzt seit 15 Monaten, den Jungs näher zu bringen und wie wichtig das in unserer Gesellschaft ist. Ich habe immer noch den Eindruck, sie denken, wir sind von einem anderen Stern, das ist doch nicht so wichtig. Sie mussten meist in ihrem Leben auch nie pünktlich in einer Schule sein, sie hatten keine Bildung oder nur wenig Bildung. Also diese Struktur von uns ist ihnen sehr, sehr fremd, aber sie sind sehr, sehr offen und bereit, es zu lernen. Wobei sie natürlich das dann auch immer wieder mal nicht so ernst nehmen.
Apropos Bildung, die Schulpflicht endet hierzulande mit 15, dann hat man diese 9 Jahre Schule hinter sich. Das gilt natürlich auch für die Flüchtlinge. Also ab dem 15. oder 16. Lebensjahr gibt es keinen Anspruch mehr auf einen Schulplatz. Was heißt das für die Flüchtlinge? Sind sie den ganzen Tag zu Hause und spielen irgendwo im Garten oder im Keller auf dem Fußballtisch, den ich da gesehen habe? Wie verbringen sie ihren Tag?
Das heißt zuerst einmal für Sie, Lebensmuster loszulassen, die Sie jetzt eigentlich sich erwünscht hätten. Sie sind zu uns gekommen, um Bildung zu bekommen, um eine Schule zu machen, um einen Abschluss zu machen, um arbeiten zu können. Und wir müssen Ihnen erklären, naja, jetzt mal hast du kein Recht auf einen Schulplatz. Was Ihnen von der Grundversorgung von Bund und Land verpflichtend zur Verfügung gestellt wird, ist ein Deutschkurs. Und es gibt verschiedene Projekte, verschiedene Bildungsmaßnahmen, in die wir Sie unterbringen können. Aber das ist dann immer wieder nur so punktuell. Es gibt insgesamt im Haus Said um die 80 Ehrenamtliche bzw. Freiwillige. Über 30 unterstützen die Jungs im Spracherwerb. Also herzlichen Dank von mir. Ich kann nie genug Danke sagen. Das ist einfach großartig, weil nur mit der deutschen Sprache haben sie dann wieder die Möglichkeit, eine Schule, einen Kurs, eine Bildungsmaßnahme dann auch hineinzukommen. Ich habe vor 2 Tagen mit unserem Assadullah gesprochen. Assadullah spielt Theater hier im Vorarlberger Landestheater mit Vertrag, ist angestellt bei der Produktion Jugend ohne Gott. Assadullah möchte Schauspieler werden, das ist natürlich ja ein hohes Ziel, aber er ist nicht fernab der Realität. Er möchte Schauspieler werden und er möchte Dolmetscher werden. Und er weiß, jetzt muss ich die Sprache gut erlernen, um das sich zu ermöglichen und dann eine weitere Perspektive zu haben. Und alle haben hier für sich Perspektiven. Die Frage ist, was ermöglichen wir?
Wo würdest du Potenziale sehen und erkennen? Wo würdest du sagen, hier könnte man diese jungen Menschen perfekt einsetzen in unserer Gesellschaft? Da wären sie einfach super. Weil es sind vielfach Analphabeten, muss man auch sagen.
Genau, von diesen 37 Jugendlichen sind 26 Analphabeten, haben also nie in ihrer eigenen Sprache lesen und schreiben gelernt. Das heißt, wie du sagst, es ist nicht mehr aufzuholen, auch wenn wir uns alle noch so sehr bemühen. Aber sie haben andere Ressourcen. Sie haben die Ressourcen zu überleben, dann sie haben handwerkliches Geschick. Bei den 37 sind ungefähr 15 dabei, die können ausgezeichnet gut nähen, die können sofort einen Herrenanzug schneidern.
Weil sie zu Hause sofort arbeiten mussten, also schon als Kind natürlich.
Genau, sie mussten als Kind arbeiten in diesen klassischen Nähereien, Kinderarbeit. Ich sehe sie auch, wenn wir uns öffnen, zum Beispiel auch in der Altenpflege. Sie haben zu älteren Menschen ein großer, hoher Respekt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da junge Männer ausbilden lassen, um Pflegehelfer zu sein oder in welcher Form auch immer.
Du hast einmal Kondome ausgegeben im Flüchtlingsheim. Wie war die Reaktion?
Ja, das machen wir regelmäßig nach wie vor, obwohl die Reaktion sehr schwierig war. Also sie schämen sich sehr. Das Thema Sexualität ist mit großer Scham behaftet. Über den Körper haben sie nicht wirklich viel bildungsmäßig mitbekommen. Wir werden Workshops jetzt in nächster Zeit anbieten. Ganz wichtig, dass hier von außen jemand kommt, dass das nicht die Betreuer selber machen. Die Betreuer sind natürlich jederzeit für alle Fragen offen, aber es braucht auch da einen geschützten Rahmen, um diese Themen ansprechen zu können.
Finden überhaupt Kontakte zu gleichaltrigen Jugendlichen weiblichen Geschlechts statt? Passiert da was?
Ja, da passiert sehr viel. Also ich habe sehr, sehr großartige, respektvolle Jungs, die sich hier auch Mädchen sehr höflich annähern. Wir arbeiten auch mit Schulen zusammen, mit dem Privatgymnasium Riedenburg.
Eine Mädchenschule, meines Wissens.
Mädchenschule, genau, passt ideal. 37 Jungs, 40 Mädchen mitunter, 2 Schulklassen, perfekt.
Und eine große Offenheit seitens Riedenburg, meine
ja,
ich jetzt.
Also sehr
nicht
große
die Scheu, da kommen jetzt
nein.
und so.
Nein, nein, ganz im Gegenteil. Also beide Seiten. Die Jungs haben das Haus geputzt. Also wenn die Mädchen kommen, wenn ich sage, jetzt haben wir wieder einen Termin mit dem Mädchen, dann eine Stunde später denke ich mir, was machen die da im Stiegenhaus? Die putzen so diese Dinger dazwischen, also zwischen, ich weiß nicht, wie das Haus, Stiegengeländer. Naja, Margarita, die Mädchen kommen, das Haus muss sauber sein. Also sie sind hervorragende Gastgeber.
Das sehr, könnte, sehr man auch, könnte man auch einsetzen, wenn die Mädchen nicht kommen, oder?
Na, das wäre denn unfair.
Es gibt natürlich, wenn die Jungs in der Stadt sind, immer wieder Vorfälle, die im Bereich Rassismus anzusiedeln sind, Beschimpfungen. Was mich allerdings mehr schockiert hat, das sind die sexuellen Annäherungsversuche, die hiesige Männer an die Jugendlichen starten.
Also es gibt hier natürlich auch Vorarlberger Täter, die unsere Jugendlichen natürlich sozusagen als sexual Objekte, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, sehen und sich hier natürlich annähern. Allerdings haben wir das mittlerweile sehr, sehr gut geschafft, hier wirklich eine gute Beziehungsarbeit zu leisten, dass die Jugendlichen uns das dann auch berichten und wir natürlich auch mit der Polizei diesbezüglich gut in Kontakt sind.
Was ist da konkret passiert?
Es werden Jugendliche eben in den Zügen ganz klar betatscht. Es wird auch gezeigt, ich bezahle dich für sexuelle Leistungen, auch am Bahnhofs-WC zum Beispiel, in Velkirch, in Bregenz, in Dornbirn, kommen hier Männer und zeigen den Jungs, ich bezahle dich. Da wurde mir dann auch so bewusst, bei uns ist oft so dieses Zeichen hier von die jungen Männern aus Afghanistan sind sexuell aggressiv oder man hat noch diese Erlebnisse aus den Medien vom Praterstern in Wien. Wirklich schrecklich, keine Frage. Aber auch mal umzudenken und zu sehen, naja, sie sind ja auch Opfer.
Abschließend, Margarita Matt, die Balkanroute ist so gut wie zu. Es kommen weniger bis kaum mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Vorarlberg. Infolgedessen werden erste Flüchtlingsunterkünfte eben für unbegleitete Minderjährige geschlossen. Weitere Schließungen stehen an. Das hat der Sicherheitslandesrat bereits angekündigt. Wie siehst du diese Entwicklung?
Ja, sehr traurig, weil ich sehe, es sind immer noch Menschen auf der Flucht. Wir hätten eigentlich diese Verantwortung der Solidarität, einen Beitrag zu leisten. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit, hier gezielt Flüchtlinge aus anderen europäischen Ländern zu uns zu holen. Die Unterbringungen, die Infrastrukturen sind geschaffen und jetzt wird das geschlossen. Also ich sehe es nicht wirklich als sinnvoll. Und ich bin immer die sagt, wir haben hier die Aufgabe der Solidarität über die Grenzen hinaus.
Sagt Margarita Matt vom Haus Said im Gespräch mit Manfred Welte vom Vorarlberg Museum. Das war ein Beitrag von Ingrid Bertel.